Teilnehmer bitte sprechen.
Ich habe heute einfach mal entschieden, dass wir uns heute über den Stanislaw Lem unterhalten. Ich habe sogar was gelesen. Ich habe gelesen, Der Unbesiegbare, genau.
Ah, ja, der frühen Romane.
Der Unbesiegbare. Ach, das ist länger her, wo ich das gelesen habe. Ach.
Aber vielleicht kann ich gleich mal anfangen mit dem, was mir aufgefallen ist. Was mir aufgefallen ist. Da wird also unheimlich beschrieben, also in aller möglicher Detailliertheit. Also, was machen sie, wie sieht das aus, wo sich diese Menschen, Maschinen, diese Geräte und so weiter befinden. Aber
Entschuldigung.
was ich nirgendwo so richtig gelesen habe, ist, was die in Anführungszeichen denken oder fühlen oder sowas. Das kommt da nicht so richtig vor.
Erzähl doch noch mal ganz kurz die Geschichte, damit für den Fall, dass es jemand hören möchte, jemand auf dem
Genau, also
Spielfeld. Erzähl
vielleicht,
vielleicht eine kurze Inhaltsangabe.
genau, also im Grunde genommen, es kommt ein Raumschiff, landet auf einem Planeten, es ist ein riesiges Raumschiff, es ist und es sucht sozusagen die Spuren der Expedition vom letzten Jahr sozusagen. Also genau, das heißt irgendwie deshalb der Unbesiegbare dieses Raumschiff, weil man es tatsächlich für unbesiegbar hält. Es werden jede Menge Waffen beschrieben, die dieses Gerät zur Verfügung hat. Es werden Drohnen beschrieben und so weiter. Und diese Menschen, das ist vielleicht so ein bisschen, das hat mich so erinnert an Odyssee im Weltraum, die werden in so eine Art, also tiefgefrorenen Zustand versetzt, damit sie eben während der Reise eben schlafen können und so weiter und so fort. Und jedenfalls, währenddessen sie dort auf diesen Planeten gehen, stellen sie irgendwie fest, dass es also ziemlich erdähnlich ist, also zumindest was die Gewässer betrifft. Aber seltsamerweise finden sich diese Lebewesen, die erdähnlich im Wasser sind, also es finden sich keine erdähnlichen Lebewesen an Land. Sie sind irgendwie dann, geht es noch weiter in so eine Stadt. Und in dieser Stadt ist alles ganz, ach genau, die finden das Raumschiff sozusagen, was sie da suchen. Die Menschen sind weg. Es ist ein einziges, die Vorräte sind unangetastet, aber die Menschen sind weg und scheint also irgendwie ein Kampf gegeben zu haben. Also jedenfalls, also es ist ein einziges Chaos dort. Sie gehen dann weiter zu so einer Stadt, wo sich letztlich dann rausstellt, dass das, genau, und die Menschen, die dort sozusagen diese Erkundung da machen, diese Kundschafter, die geraten in so einen Zustand, genau, jetzt, genau, die geraten in so einen Zustand, so wie neugeborene Kinder, Babys, und sind sozusagen auf diese Art und Weise hilflos und können demzufolge auch nichts essen und so weiter und versterben dann eben daran, also sozusagen. Und diese Gerätschaften, die das bewirken, dass die Menschen das vergessen, das sind wie so kleine, also ich habe mir so aus der Beschreibung, wie so kleine, sage ich mal, roboterhafte, meisengroße Mini-Drohnen oder sowas.
Genau, die treten Schwarm auf, ne?
Genau,
Ja.
die sind, und das hat mich so erinnert, so ein bisschen an Clausewitz, sozusagen der Volkskrieg. Also es gibt sozusagen nur Schnelligkeit und Panzerung. Du kannst nicht beides haben. Und dieser Schwarm hat eben Schnelligkeit gegen die Panzerung. Und das Ende vom Lied ist also, dass sozusagen dass dieses unbesiegbare Raumschiff also am Ende dann doch sozusagen schon schweren Schaden nimmt und so ein bisschen, also rauskommt. Also die werden sozusagen von diesem, also sie werden von diesem Planeten wieder vertrieben. Also das
Ja,
ist so.
es werden nicht vertrieben, sondern sie beschließen doch, so habe ich das in Erinnerung. Ich meine, das ist schon länger her. Ich meine doch, dass sie beschließen, sie werden nicht einfach vertrieben, sondern sie geben zu, dass man dieses seltsame Schwarmwesen, dass man das nicht erforschen kann oder dass man das nicht verstehen kann.
Genau, also
Genau,
das.
und dann sagen sie, das geht uns nichts an und wir gehen wieder.
Genau, also genau. Und das Eigentümliche ist halt, also was mir halt irgendwie, das ist mir erst im Nachgang dann aufgefallen, weil ich mir dann so überlegt habe, also es ist ja alles wie in so einer Art Reisebericht sozusagen, so kann man es
Ja.
vielleicht, ist beschrieben. Also man erfährt unheimlich viel und das ist alles und mit diesen, es wird beschrieben, wie diese Gerätschaften eben sind und so weiter. Aber was denn also sozusagen in den Menschen oder vielleicht sogar in dem Schwarm vorgeht, das erfährt man eben dummerweise nicht. Und das würde mich mal interessieren, ist das ein generelles, sozusagen, in Anführungszeichen, ist das ein Trick? Lässt sich das in den anderen Romanen auch so lesen? Oder ist das in Anführungszeichen nur, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der das tatsächlich alle Romane präsent hat, also.
Also ich vermute, also wenn ich mich an dieses Ende dieses Romans richtig erinnere, das eben, also dann diese Besatzung sagt, denn es ist ja so, sie schicken ja immer wie so Rettungsteams aus, die werden ja immer getötet.
Na, einige kommen auch zurück und da, also genau, also sie werden nicht getötet, sondern also einige werden auch getötet, das stimmt,
Ja.
aber einige überleben auch und daran können sie ja feststellen, dass die in diesen Babyzustand geraten und da
Ach
können sie
so,
sagen,
genau.
ah, alles klar, jetzt erklärt sich auch, warum die nichts gegessen haben, weil sie konnten ja nicht und so weiter und so fort.
Ach ja, genau, richtig. Ich erinnere mich. Genau. Also, ich hatte das
Ich habe,
so
ja.
verstanden, dass der Stanislaw Lem der ist nicht nur einer, der eine Geschichte erzählt, sondern bei Stanislaw Lem, der steht immer sozusagen unter Intelligenzverdacht. Der will damit etwas argumentieren. Also, der will nicht einfach nur erzählen. Das will er natürlich auch. Aber mit der Erzählung etwas tun. Also, einen Kommentar. Also, so hatte ich die Geschichte aufgefasst. Das ist als einen Kommentar zu Science-Fiction-Erzählungen aller Art. Die nämlich besagt, also man auf das Unbekannte stößt, wenn dieses Unbekannte einem Unheil entgegenbringt, Ungewissheit, Angst, dass man eben nicht notwendigerweise, wie uns das in Science Fiction, ach, der Hund, wie das in Science Fiction erzählt wird, dass man es damit etwas Bösem zu tun habe, sondern nur mit etwas, das man nicht versteht, das man nicht durchschaut, das man nicht begreift. Und daraus muss man eben nicht den Schluss ziehen, zu sagen, wir müssen das besiegen, wir müssen das irgendwie kontrollieren oder wir müssen uns auch nicht rächen oder so, sondern nur einzusehen, zu sagen, das geht uns nichts mehr an oder da ist unsere Erkenntnis oder unser Wissen oder unsere Wissenschaft oder da ist unsere Technik am Ende und dann gehen wir auch wieder.
Genau, ich
Also
habe
ich
das.
hatte den,
Oh, Entschuldigung.
ja.
nee, kein, also ich hatte den, also es kann sein, es gibt vielleicht noch einen zweiten Roman, aber der Unsichtbare, diese kleinen angreifenden Partikel, die schienen mir eher so eine Art Staub zu sein. Aber es kann sein, dass es dann noch einen zweiten Roman gibt. Also ich erinnere mich, dass auf jeden Fall dann der Sieg eben dadurch kommt, dass also im Grunde die gesamte Oberfläche des Planeten sich ununterbrochen umgestalten kann.
Das ist eine andere Geschichte.
Und das ist eine andere Geschichte,
Ja,
okay.
nee, nee.
Ja, genau, dann gut, dann habe ich den nicht mehr richtig in Erinnerung, okay.
Ja, also das ist eben bei Stanislaw Lem, der versucht immer etwas zu argumentieren und damit eben auch immer einen Kommentar über andere Science-Fiction-Literatur oder Science-Fiction-Filme oder
Oder
Erzählungen.
Wissenschaft und so, genau. Also er hatte. Es ist also im Grunde alles erkenntnistheoretisch.
Eigentlich ja.
Nicht?
Also so würde ich, zumindest hätte ich den Verdacht bei Stanislaw Lem, weil man das ja, weil man nämlich dieses Muster in beinahe allen Geschichten findet, auch in seinen satirischen Geschichten, die er auch, die es ja auch gibt. Ja,
Also es ist
was?
überall, er nimmt ja Konstrukte aufs Korn, die scheinbar gängig sind und die er dann auf eine ganz spezifische Weise zu Ende denkt.
Genau.
Und ausbreitet. Also er sagt zum Beispiel, wenn Gedanken lesen, nicht? Und dann geht er dem Gedankenlesen nicht so, ach, das ist alles Aberglaube, das kann man nicht, wie soll denn das gehen? Und ach so, vielleicht müsste man so eine Erfindung machen oder vielleicht, also wie könnte man das in einem Film darstellen? Sondern er geht daran und untersucht dieses Gedankenlesen als Möglichkeit von Welt. Also wie kann man
Genau.
das machen? Und
Ja.
dann geht er aber nicht rein und sagt, aha, wir können jetzt irgendwie Drähte spannen oder was auch immer, sondern er geht hin und untersucht erstmal die Bedingung der Möglichkeit davon.
Ganz genau.
Oder in welcher Art dieses Gedankenlesen, was für eine Art von Möglichkeitsbaum
Ganz genau.
dahinter steht, nicht? Und
Ganz
das
genau.
macht er mit allen möglichen Phänomen.
Ganz
Also ich
genau.
hatte schon mal, glaube ich, erzählt, da gibt es irgendwie in Sterntagebüchern einen Planeten, der wird so regelmäßig und so andauernd von Menschen besucht, dass also Tourismus zum evolutionären Faktor auf diesem Planeten wird. Und dann ist da also auf einmal ein kofferradioförmiges Teil, was auf dem Rastplatz steht, vergessen worden, offenbar nicht, was also sich in die Nähe von Autobatterien schleicht, um von dort sozusagen induktiv Energie zu klauen als Lebensbedingung. Das ist ein Lebewesen, ne? Oder ein Lebewesen, also es ist auf jeden Fall eine Form auf dieses Planeten, auf den andauernden Tourismus zu reagieren. In dem Moment wird dieses Evolutionskonzept weitergetrieben. Nicht? Oh. Es geht da nicht darum, zu sagen, ja, wie ist Evolution und dann gab es die Affen und so weiter, ne? Sondern es geht darum, mit diesem Konzept produktiv zu in Richtung Zukunft zu denken und den möglichen Entscheidungsbaum, der sich da auftut, oder also den erstmal sozusagen vorzuerforschen. Nicht? Und da gibt es also eigentlich überall hat er das, überall. Und deswegen ist ja dieses psychologische Element auch ziemlich zurückgefahren. Es kommt allerdings, also er kann das. Ich habe heute gerade, habe ich mir die Geschichten von dem Pilot Pirks nochmal zu Gemüte geführt, die sowohl elementare Rätsel lösen, unglaublich, vielleicht erzähle ich da gleich noch, und gleichzeitig aber geht es auch darum, wie funktioniert es, wenn man zu zweit in einem Raumschiff oder in einer Mondstation ist, diese langen Zeiten von unglaublicher Langeweile, nicht? Und also wird unheimlich viel, wie ist dieser Kontakt zwischen den Menschen? Aber der wird jetzt nicht sozusagen aller Freude oder psychologisierend, sondern als Form von Kameradschaft einerseits, aber auch als eine Bedingung von Weltraumwahrnehmung und so oder von spezifischen Ereignissen, die dann meinetwegen zur Katastrophe führen oder so.
Erzähl doch nochmal, für den Fall, dass jemand zuhören will, erzähl nochmal, was in dieser Geschichte mit dem Pirks, was da erzählt wird.
Ja, der Pirks, das ist also so eine Art Lastwagenfahrer des Weltalls. Also der ist also ganz anders als, also ist wieder eine neue Schattierung im Werk von Lem. Dieser Pirks ist, wird begleitet, also in Terminus ist er noch sozusagen ein junger Spund und dann in die Jagd ist er dann schon ein langjährig erfahrener Lkw-Fahrer. Und eine der Geschichten ist so, er fliegt da alleine auf der Suche nach zwei vermissten Schiffen. Niemand weiß, warum die verschwunden sind. Die sind weg. Zwei tolle Piloten sind weg, zwei teure Raumschiffe sind weg. Es gibt also eine ganze Fülle von Raumschiffen, die jetzt suchen, aber die sind so weit auseinander, dass sie also wie einsame Raumschiffe durchs All fliegen. Und er ist so seltsam festgeschnallt, also das Raumschiff wird beschrieben, wie er auf seinem Sitz sitzt und so weiter. Und er hält Ausschau. Und also es ist unglaublich geschickt als eingefädelt, das muss man selber lesen. Und auf einmal wandert über seinen Bildschirm eine völlig unerwartete und eigentlich unmögliche Lichtquelle. Also so ein kleiner heller Punkt, der wandert darüber, nicht? Und jetzt fängt er an zu verifizieren. Was kann das sein? Das verhält sich so ungewöhnlich, das geht überhaupt nicht, nicht? Und dann die eine Instrumentenklasse, die sagt ihm, der Raum vor dir ist leer. Aber andererseits verhält sich da diese seltsame Erscheinung ganz und gar nicht wie ein Vakuum, nicht so. Und dann geht er also, dann vergrößert er das, dann stellt er fest, dass das also in Bewegung ist intern und so weiter. Also ist ganz viel Zeit verwendet er auf all diese Versuche, dieses alleine im Weltall mit unglaublicher Geschwindigkeit daherjagenden Piloten, nicht so. Und gleichzeitig ist das ja immer noch verwoben mit dieser Geschichte, dass da zwei Astronauten verschwunden sind, nicht so. Und das spitzt sich immer weiter zu, dass also der Pilot selber jetzt in seinen Experimenten mit diesem Dings, dem er hinterherjagt, dann wird es schneller, dann kommt es plötzlich auf ihn zu, dann fliegt er rückwärts, dann verfolgt es ihn, dann kommt es wieder quer. Also alle möglichen Verhaltensweisen testet er aus, bis er merkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie, also sein Raumschiff ist an den Grenzen, der Energieverbrauch ist so massiv, wenn er so weitermacht, erleidet er das Schicksal der anderen beiden.
Mhm.
Und da fängt das an, sich bei ihm zu drehen, nicht? Also an der Stelle macht sein Bewusstsein plötzlich so eine Wendung und er guckt, der hat einen, vor sich hat er immer so einen Spiegel, weil irgendwie hat jemand rausgefunden, dass wichtig ist, dass Astronauten sich zwischendurch mal im Spiegel sehen, damit sie so einen gewissen Bezug zur Realität haben. Und da sieht er ein erschreckendes Gesicht, also schrecklich bleich und fängt an, also um das zu verifizieren, dass das sein Gesicht ist, schlägt er sich mit Wucht, mit dem Knie ins Gesicht und so, es blutet, er saut alles zu, nicht? Und kommt dann so, aber auf dem Wege, über den Schmerz und über diese Revolte an sich selber, dahin zu merken, das ist ein Artefakt. Das heißt also, und das ist, es liegt an diesem neuen, dieser neuen Art von Bildschirm. Nicht? Und dann und an der Stelle gibt dann Hilferuf auf und lässt sich retten und an der Stelle fangen dann die Wissenschaftler an, die Geräte zu untersuchen und stellen fest tatsächlich, das ist ein Artefakt mit sehr seltsamen Verhaltensweisen, das einen Piloten sozusagen simulieren kann, da wäre ein undefinierbares Flugobjekt etwas voraus. Nicht? So. Und in dem Moment, wo sie jetzt sich auf die Jagd begeben, fliegen sie voll in die Falle, fahren ihr Raumschiff leer, können dann nicht mehr zurück und so weiter, nicht? Und dann wird noch so lakonisch gesagt, ja, über den Pirks wird dann nicht mehr geschrieben, dass er das entdeckt hat, kann man vielleicht in gewissen Fußnoten noch vielleicht erkennen. Und dann damit ist er dann raus aus der Geschichte, ne? So wie so ein LKW-Fahrer eben auch nicht ernst genommen würde. Und da gibt es also eine Geschichte nach der anderen. Ach so, eine ist noch ganz toll. Da merkt man auch, wie Lem so denkt. Also als Schüler wird der Pirks in ein Salzbad gelegt, das also so salzig ist, dass es seinen Körper trägt. Und dann fahren sie die Temperatur hoch, bis er so die Hand hebt und sagt, ich fühle mich jetzt schwerelos, vollständig und spüre das Wasser nicht mehr, weil das jetzt die gleiche Temperatur hat wie ich, nicht? Und in dem Moment machen die dann Deckel drauf, er hat so eine Maske auf dem Gesicht, sodass er also Reizentzug bekommt und sozusagen wie im leeren Weltraum schwebt. Und dann kommt eine ganz lange, wunderbare Phase, wo er diese Erfahrung als innere psychische physiologische und so weiter Erfahrung beschreibt, nicht? Und an der Stelle, das ist auch eine der Punkte, wo ich gelernt habe, irgendwo sagt er da also das heißt also das Irrsinnsbad und wir Studenten haben einfach immer so nicht die realen Namen gegeben, sondern immer so seltsame Namen. Und an der Stelle, und dann kommt eben wesentlich später in der Geschichte, kommt eben auch so dieser Zweifel an der Sprache vor. Und dann, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, der Lem ist sich sehr wohl bewusst, dass er in gegenwärtiger Sprache über sehr weit nach vorne liegende Zukunft redet. Und dass dort die Sprache mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr funktionieren würde, nicht? Also die hätten eine andere Sprache, die hätten möglicherweise eine andere Art von Artikulation, würden sich über andere Medien verständigen, was auch immer, nicht? Mhm. Und würde nur in dem Moment klappen, wo die heutige Sprache unterminiert wird durch den Verdacht, dass sie jetzt schon all diese Zukünfte ausdrückt. Nicht? Das heißt, also dann könnte er sagen, ja, ich, also es gibt eine so eine Stelle da, ich habe das immer noch in Erinnerung, die habe ich eigentlich wiedergefunden, wo er sagt, also ging ich mit der Badewanne auf die Planetenoberfläche runter, ne? Ja, was heißt, was denn, ob das nicht damals dann möglich ist, mit Badewannen auf Planetenoberflächen runterzugehen? oder wer weiß, was Badewanne in dem Moment bedeutet, oder genau. runtergehen, was das ist, nicht? Genau. Also es gibt an der Stelle wird die Sprache, die ich jetzt benutze, auf einmal derartig vieldeutig, dass sie mir sozusagen wegschmilzt. Nicht? Also könnte ich sagen, ja, so, ich höre auf zu reden. Nicht? Und nicht mal, wenn ich zum Bild zurückfinde, würde das ausreichen, um diese Zukunftskluft zu überbrücken. Und das, sowas hat der alles im Bewusstsein, nicht? Wenn der, während er schreibt. Das finde ich unglaublich. Nicht? Und da könnte ich noch viel mehr so Geschichten erzählen. Ja. Na gut, das ist jetzt der Pirks, der also sich also wirklich dauernd mit so Fragen wie das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht, die Mannschaft tickt durch, diese Langeweile führt dazu, dass ich Identitätsschwierigkeiten kriege und so weiter. Nicht? Das ist alles Weltraumfahrertechnik. Nicht? So. Mhm. Genau. Ja, nur so, dass...
Ja, aber das ist interessant, ja, genau.
Seht ihr übrigens mein Bild noch bewegt? Also ich sehe hier gerade meine Kamera hat irgendwie was, heute ist seltsam mit der Technik.
Also ich sehe dich gerade gar nicht. Das liegt bei meinem Skype hier, das ist, ich weiß auch nicht.
Aber ist ja, glaube ich, jetzt hier nicht egal, ist ja egal, weil wir ja eh uns per Radio unterhalten sozusagen.
Hm. Ja. Genau, ohne. Was mir gerade so was mir noch aufgefallen ist bei diesem unbesiegbaren Buch, ist, dass das im Grunde genommen, also sowas Ähnliches habe ich gelesen, also in einem anderen Kontext, aber sowas Ähnliches habe ich gelesen bei Joseph Conrad, da gibt es das Herz der, heißt das Herz der Finsternis? Ja doch, ich glaube, das heißt das Herz der Finsternis. Was ja auch so ein, so, also die fahren da mit einem Handelsschiff nach Afrika und fahren da eben die dort und sollen eben auch einen Aufstand bekämpfen oder irgendwie, also was sind Menschen erstmal, also sozusagen Menschen weggekommen. Das ist schon auf der einen Seite, genau, also das Fantastische ist ja eigentlich, dass auf der einen Seite ist das sozusagen von der Rahmenhandlung, das ist was wir alles schon kennen, aber es geht anders aus. Also die Afrikaner sind ja nun tatsächlich erobert worden, währenddessen sich diese anderen Menschen, wie sagt man das, also dieser Planet ja erfolgreich dagegen wehrt, zumindest erstmal. Ne? Also das finde ich halt irgendwie interessant. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann der Unsichtbare geschrieben wurde. Ob das irgendwie sozusagen aus dem Kontext dieser Befreiung von dem afrikanischen Kontinent irgendwie, dass das so nach dem Motto, es wäre nochmal eine andere Geschichte möglich gewesen oder sowas, ob das vielleicht irgendwie daherkommt, dass man so einen Roman schreibt. Aber das ist mir noch so aufgefallen. Als
hat er ein Buch geschrieben, Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, wo er versucht, auf dem Hintergrund kommunistischen Weltbeglückung im Grunde oder dem Versuch, nicht, also zu zeigen, wie sowas schiefläuft, wenn du auf einem fremden Planeten mit einem für dich praktisch völlig undurchschaubaren Geschichtsablauf, nicht, plötzlich hinkommst und dann versuchst also im Grunde das Ganze mit der Macht deiner Technik und sozusagen dann auch noch heimlich, weil du ja nicht offenbar werden darfst und so weiter, das zu manipulieren. Das geht dann also eben sehr böse aus. Und der Junge wird dann, es ist also ein sehr junger, ambitionierter Forscher und eigentlich ist so Distanz, nur beobachten und so weiter ist eigentlich die Regel da. Aber da das Ganze in blutig wird, Revolutionen hat und er auch noch sich in eine Frau verliebt hat, mischt er sich eben doch ein und wird dann zum Gott, ne? Also das heißt, also er wird dann zum Diktator, nicht? Und dann scheitert er als solcher und wird dann also schnell, also von außen, die merken das dann und retten ihn und aber isolieren den Planeten wieder, nicht? Also so, weil das eben, die müssen ihre eigene Geschichte haben und wenn die noch so blutig ist, nicht so. Und das kann man, denke ich, auch als so eine Art Reaktion auf diese Weltrevolutionsfantasien nehmen. Das müsste man sich aber genauer angucken, weil also das müsste man ihn wirklich ausdeuten.
Und was auch noch interessant ist, dass, also dadurch, dass das ja alles in der Zukunft spielt, gibt es dort ja Berufe und so weiter, und wie er da immer so Begriffe dafür sich ausdenkt. Also das eine war, jetzt habe ich das wieder vergessen, ich hätte mir das aufschreiben sollen. Das ist nicht einfach so ein Weltraumschiff-Pilot oder sowas, sondern der hat dann irgendwie einen ganz speziellen Namen und so weiter. Also wie diese Gerätschaften dann auch teilweise benannt sind. Und das finde ich, das ist nochmal sowas, was vielleicht dem nahe kommt, was du gemeint hast, Andreas, mit dem also sozusagen nochmal ganz andere Bezeichnungen finden und die dann nochmal sozusagen nicht nur den Text sozusagen lebendig werden lassen, sondern dann sozusagen in dir selber dann nochmal weiterarbeiten, weil du dann plötzlich, also was weiß ich, aus diesem, ich habe jetzt dummerweise dieses Wort vergessen, weil das ja für dich eine ganz andere, also du hast ja eine andere Vorstellung davon, wie das, was das sein könnte und so weiter, als ich oder der Klaus, ja.
Also, liegt ein bisschen auch dran, dass wir gewohnt sind, also über den die amerikanische Science Fiction vor allen Dingen zu denken, nicht? Und der Lem eben kommt also aus der Tradition östlicher Science Fiction. Und schon dadurch ergeben sich also eine ganze Reihe andere Begriffe. Der Raumanzug heißt Skafander und also gibt's viele andere Begriffe, nicht? Und während wir ja Astronauten haben, hatten die ja Kosmonauten und so weiter, nicht? Also da deutet sich das an, dass da also auch eine kulturelle Schranke
war. Da sollte man sich nicht vertun, Andreas. Also da in der Zeit, in der Lem geschrieben hat, die 60er, vor allen Dingen die 70er und die 80er Jahre, vor allen Dingen die 70er Jahre. Wann hat er diesen Roman, den ersten Roman geschrieben? Den ersten Roman, glaube ich, den hat er Anfang der 60er Jahre oder Ende der 50er Jahre geschrieben über diesen Besuch auf dem Planeten Venus. Der Planet des Todes, ähnlich heißt der. Also es war zunächst eine Zeit, wo es Sputnik gab, wo es diesen Wettlauf gab, diesen Raumfahrtwettlauf, diese Konkurrenz zwischen der Sowjetunion und der USA. Es gab, das war eine Zeit des Wachstums, die überall auf der Welt.
1951, Planet des Todes.
Das ist 51 schon.
Solaris 61.
Genau, ich meinte Planet des Todes, genau. Und es war Wachstum, und das Wachstum hieß auch das Wachstum hat in den osteuropäischen und in Ländern und in der Sowjetunion genauso stattgefunden. Also und gerade diese Hightech, vor allen Dingen auch diese Weltraumfahrt, bewies ja auch die Leistungsfähigkeit. Deshalb haben sie es ja nun auch getan, um die Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, damit Überlegenheit zu zeigen. Und das war zunächst mal. Und dieser Fortschrittsoptimismus übrigens, der war in der Sowjetunion und im Ostblock natürlich nicht genau derselbe, wie er im Westen war, denn da war man ja auf etwas anderes stolz. Im Ostblock oder in der Sowjetunion war man eben auf den Staat stolz. Ne, das war ja ein Etatismus, ein Stolz auf den Staat. Und im Westen war es beides. Es war ein Stolz nicht nur auf den Staat, sondern eben auf die Leistungsfähigkeit dezentraler Lieferantennetzwerke. Deshalb war ja diese Mondfahrt, deshalb war das ja so ein Knaller, weil man sich
aber die hatten andere Begriffe, die hieß das eben nicht Apollo und das war also die hatten einfach andere Wörter dafür.
Der Wettlauf wurde von beiderseits geteilt.
Ja, das natürlich. Und die waren mindestens genauso zukunfts- und technikgläubig und naiv und Sol Wajnitzke, die hat ja über Lem und Atmosphäre geschrieben die zeigt eben auf, wie er in seinen frühen Romanen eben praktisch jede Form von Klimabeeinflussung und Aufschmelzen der Pole, Absperren des Mittelmeers, Bewässerung der Sahara durchs Mittelmeer, das dann eben abgepumpt wird und so weiter, nicht? Also riesige Megaprojekte, ganz naiv und dumm, kann würde man von heute aus sagen, für möglich oder für erstrebenswert gehalten hat. Dem entspricht das derselbe Optimismus hier, den haben wir auch gehabt.
Ich wollte das aber hinzufügen. Und das Interessante ist nun die Bedingungen, unter denen eben, es ist auf Lem in Polen. geschrieben hat, der ja zunächst Autor war, aber da fehlte Marktwirtschaft. Also das ist ja, das muss man ja bei Schriftstellerei immer berücksichtigen. Also im Westen war Schriftstellerei verbunden an verbunden mit gewinnorientierten Unternehmen, die selber keine Kapitalinvestition vorgenommen haben, nämlich oder nur damals oder damals konnten sie es vornehmen in 60er, 70er Jahre in Autoren zu investieren, sprich also in deren Beliebtheit zu investieren, um weiter Schriften und Bücher verkaufen zu können. Aber die tatsächlich sind Verlage ja eine Art von Unternehmen, das zunächst eben nicht einfach nur Sachkapitalinvestition betreiben kann, wie das andere Industrieunternehmen. Also das sind industriell organisierte Unternehmen, die kein Sachkapital haben. So muss man sich das vorstellen. Und die darum nur sehr begrenzt investitionsfähig sind. Im Osten war es eben anders. Wie das da genau, ich meine, auch da gab es natürlich Verlage, das ist klar, aber das war eine Planwirtschaft und das war eine Kommandowirtschaft. Und das Interessante ist ja nun, dass da der Autor, der auch für Verlage geschrieben hat, die natürlich auch verkauft haben und die ja auch, so ist Stanislaw Lem ja nach Westdeutschland gekommen, der ist über Ostdeutschland. In Ostdeutschland ist das gelesen worden, ist das übersetzt worden und über die DDR ist das dann in den Westen gekommen und hat dann hier richtig, ist hier richtig abgegangen. Worauf ich hinaus will, ist dazu sagen, in welcher Situation ist der Pole, also der polnische Schriftsteller gewesen, der ist in der Situation gewesen, dass er sich im Prinzip mit Bevormundung befassen musste, weil diese ganzen Verlage, das waren ja auch irgendwelche volkseigenen Betriebe, wie auch immer die organisiert waren, aber auch da gab es Vorgaben und das ist das eigentlich Interessante an der schriftstellerischen Situation von Stanislaw Lem, dass der einerseits nicht verkaufen musste, das war ja genauso, denn das waren ja keine Kapital, das waren keine kapitalistischen Unternehmen in diesem Sinne, sondern das waren Ämter, ja, oder so könnte man das beschreiben, ne? Staatlich geleitete Betriebe, irgendwelche Ämter oder Behörden einerseits und andererseits musste er diese Bevormundung, diese stalinistische, marxistisch-leninistische Bevormundung mit, ich weiß da Einzelheiten, ich weiß da Einzelheiten nicht drüber, weil ich mich mit der Biografie von Stanislaw Lem so im Einzelnen nicht beschäftigt habe, aber im Prinzip leuchtet mir das eigentlich ein, dass das ja in Polen nicht sehr viel anders war als in Rumänien oder in Bulgarien oder eben auch in der Sowjetunion, dass sie diese Bevormundung und dann ist ja interessant, dass sie sich mit dieser Bevormundung beschäftigen mussten. Und in dieser Hinsicht ist natürlich der skeptische Blick von Stanislaw Lem auf diese Dinge interessant. Eben weil er gerade im Osten schreiben konnte, hatte er sehr wohl. Konnte er sich, ja eben, weil es eben sozusagen keinen Verkaufszwang gab, wenn man so will, oder es gab keinen Verkaufszwang, keine Verkaufsnotwendigkeit oder es gab keine Rendite notwendig, ne, oder keine unmittelbare Rendite, konnten diese Verlage auf eine Weise investieren, die dann im Westen so nicht möglich war. Denn so ein Autor gibt es für Stanislaw Lem, wenn wir mal von Umberto Eco absehen wollen, eigentlich ein Autor, der dem entspricht, ein Autor, der dem entspricht, was Stanislaw Lem geschrieben hat. Isaac Asimov würde mir einfallen, aber da würde ich, naja gut, da würde ich sagen, da waren die Bedingungen doch ein bisschen anders. Also Isaac Asimov hat sehr viel Trivialliteratur geschrieben, und zwar sehr viel Trivialliteratur. Das war ja ein Amerikaner. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich mich mit Science-Fiction-Literatur nicht, aber ich rede nicht von Science-Fiction-Literatur, sondern ich rede über diese Art des Erzählens. Und da würde mir zunächst mal nur Umberto Eco einfallen, der, glaube ich, nur ein paar Jahre jünger war. Und er war eben auch noch Professor. Also das heißt, auch der musste nicht verkaufen eigentlich.
Also ich habe jetzt beim Lesen gemerkt, wie lange das her ist, dass ich mich da richtig reingekniet hatte. Da hatte ich auch ganz viel drauf, auch von der Biografie. Da traue ich mich jetzt gar nicht so drauf, auf diese da Behauptungen aufzustellen und so. Ich habe alles Mögliche im Kopf, aber die auch so Beziehungen wie zum Beispiel zu Leszek Kolakowski oder zu den Strugatskis und so weiter, das müsste man auch dann von der literarischen Seite her, philosophischen Seite her genauer angucken. Und das traue ich mir im Augenblick nicht zu. Das, also ich habe jetzt bin untergegangen in all diesen Ideen, die ich da jetzt aus dem Regal geholt habe und habe doch nur 5 von weiß nicht wie vielen, die ich da stehen habe, rausgenommen. Für mich ist viel wichtiger, vielleicht jetzt, und da fühle ich mich auch sicherer, darüber zu reden, was der Lem macht und wie er uns beeinflusst hat, was das mit unserer heutigen Sicht Welt oder was das mit unserer eigenen Arbeit zu tun hat. Ja, das fände ich wichtiger. Weil sonst reden wir hier immer so tastend über amerikanische Science Fiction versus polnische versus russische und so weiter, nicht? Und also das fände ich jetzt nicht legitim, so das so zu machen. Lieber so, was uns an dem Mann fasziniert oder an den Texten, die wir von ihm gelesen haben.
Ja. Genau, also da könnte ich ja vielleicht mal reinspringen. Was ich eben tatsächlich interessant oder was mir so aufgefallen ist, sind eben diese Beschreibung von Technik, also wo man dann, also das, wo ich mir sage, na klar, also wenn man sich das, es wird ja, glaube ich, in diesem ganzen, in dem Buch, was ich gelesen habe, wird ja kein Zeitpunkt angegeben, also das Spiel jetzt im Jahre XY, sondern es ist irgendwie klar, es muss in der Zukunft sein. Und wie er sich dann so bestimmte Dinge vorstellt, was weiß ich, gibt es so Apparate, die wir heute als Drohnen bezeichnen würden und so weiter. Also das ist sowas, wo man sagt, ja, das, was damals Zukunft ist, das kommt jetzt direkt vor. Und wo man sich dann schon überlegt, wenn jetzt sozusagen er Drohnen beschreibt, und gleichzeitig aber noch an anderer Stelle von diesen Tiefkühltruhen, wo die drinnen schlafen, die Rede ist, wo man sich dann fragt, also könnte denn die Situation, mit der wir vielleicht heute irgendwie sozusagen Zeit verbringen oder was, könnte das eigentlich, also entspricht das dieser Tiefkühltruhen-Situation zum Beispiel? Sowas habe ich mich dann gefragt, also wo kommt das vor? Und da habe ich mich dann dran erinnert, dass es tatsächlich sowas Ähnliches gibt in Japan. Es sieht aus wie so Särge, wo man stundenweise drinnen schlafen kann. Ne? Also selbst sozusagen dieses Grauenvolle im Grunde genommen, also man ist eingefroren irgendwo, schläft. Also man hat nicht bloß sozusagen die Drohnen erfunden, um da irgendwie sozusagen Fernerkundung zu machen, sondern man hat eben tatsächlich also auch noch diese grauenvollen Tiefkühltruhen erfunden. Und wie gesagt, also und das andere, so dieses Zusammenleben, darüber lese ich in der, also habe ich zumindest jetzt, also wie leben die denn auf diesem Raumschiff zum Beispiel? Das ist ja dadurch unbeschreibbar geworden, weil er einfach da sagt, na, die schlafen ja dort.
Das ist so ein Topos, wo man fragt, diese irren Entfernungen mit relativ langsamen Schiffen, wie soll man das denn meinetwegen intergalaktisch oder allein schon innerhalb von einer Galaxis, wie soll man das mit der Kürze von einem Menschenleben bewerkstelligen? Und dann ist eben so dieses in den Tief in so eine Art Gefrierschlaf versetzen, ist dann sozusagen so ein Durchtunneln dieser Entfernung. Und das wieder finde ich ganz spannend, weil also zum Beispiel U-Bahn oder Flugzeug, das sind auch solche Tunnelerzeuger, nicht? Das heißt also, man steigt ein, ist dann irgendwie, kann schlafen, ein bisschen rumlesen, hat Langeweile und am Ende ist man dann da, nicht? Und im Grunde geht es dahin immer schneller und immer unsichtbarer, diese Pause, die das dann bedeutet zwischen Abfahrt und Ankunft, immer mehr zu immer kleiner und immer geringer zu machen. Nicht? Das führt bei Lem zu Spekulationen, ob man das nicht absolut total ausschalten könnte durch Beamen sozusagen. Nicht? Und dann macht er sozusagen eine Theorie des Beamens. Und das ist aber unsere Lebenssituation. Wir erleben Städte jetzt mit dem Fahrrad wieder, nicht? Erleben wir sie wieder als Kontinuum. Aber wenn man mit der U-Bahn fährt, dann taucht man hier auf, dann taucht man da auf und weiß überhaupt gar nicht, wie diese beiden Punkte zueinander in realer Beziehung stehen, nicht so. Und damit ergibt sich eine ganz andere Weltsicht, die im Grunde das Internet mit seiner seltsamen Dislozierung der von uns jetzt hier zum Beispiel nicht einhergeht. Das finde ich unglaublich spannend, wie Weltraumfahrt, Internet, U-Bahn und Flugzeug miteinander verbunden werden können, während also der Weg, den du zu Fuß durch einen Park machst oder mit dem Fahrrad durch eine Stadt, nicht, da nicht praktisch nicht kompatibel erscheinen. Nicht? So, das finde ich, da ist also Science Fiction selbst schon in ganz banalen Alltagserfahrungen drin. Nicht? So. Und finde ich, kann man sehr wohl an Lem anschließen. Hm. Verstehst du, was ich meine? Dieses Einfrieren, ja, ist ja im Grunde so eine Art Scheintod, ne?
Sie ja, genau. Also das wird auch tatsächlich so beschrieben. Also, also zumindest in dem Buch, was ich gelesen habe, geht es wohl irgendwie, also da wird noch zwischen zwei sozusagen Zuständen dieses Schlafs unterschieden. Das eine ist, ich habe das so gelesen, als so eine Art Halbschlaf, und das andere ist eben so ein Tiefschlaf. Und der eine, der ist halt nur, der ist dann schon mal, also die werden dann so wie aufgetaut, so stelle ich mir das vor, dass man eben auftaut und dann ist man im Halbschlaf, und in diesem Halbschlafzustand, da konnte der dann schon irgendwas machen, die anderen wecken und also schon Tätigkeiten ausüben und da irgendwas machen. Also genau, also das wir hatten im Studium, das fällt mir jetzt so ein, hatten wir mal auch was über Zukunft, also Zukunfts, ich will nicht sagen Zukunftsforschung, aber irgendwie sowas wie Prognose, wie macht man denn das? Also wie komme ich denn sozusagen dazu, irgendwas darüber zu sagen, was in den nächsten 2-3 Jahren passiert? Und so ähnlich stelle ich mir das vor, wie das der Lem gemacht hat, also dass er einfach sich so überlegt hat, so, also wenn ich jetzt sozusagen da irgendwie auf diesen entfernten Planeten da reisen wollen würde, was müsste ich denn da alles mitnehmen? Und so hat er, glaube ich, so ein bisschen so seine, also so stelle ich mir das vor, so wie er dann so diese Welt da entwickelt hat und was da für komische, fantastische Apparate da irgendwie rauskommen und so weiter.
Und also die Apparate sind bei ihm immer sozusagen so, also sie werden erstaunlich. Also beim Pirks kommt es oft genauer oder scheinbar genauer. Aber es ist so, die sind immer Funktionen von seinem jeweiligen Reisekonzept, nicht? Also wenn du so eine Art 3D-Druck hast über sozusagen planetarische Entfernungen, dann wird eigentlich nur deine konkrete Form in unglaublicher Schnelle abgescannt, dann übertragen und baut sich dann auf dem anderen Planeten wieder zusammen. Na, so. Mhm. Und damit hast du also im Grunde so eine Art hyperrealistischen 3D-Druck, der dir ermöglicht, dort sozusagen dich selber als Sonde agieren zu lassen. Nicht? Und dann geht es bei ihm teilweise darum, ja, was ist jetzt, wenn der andere stirbt? Na? Oder was ist jetzt, wenn der dortige im Grunde sich verselbstständigt, nicht? So, wie stehen diese beiden Personalitäten zueinander? Und das kann man also seitenlang von bei ihm auseinandergefummelt sehen, nicht? Und entsprechend, wenn das in seinen Romanen auftaucht, steckt natürlich immer so dieses jeweilige Reisekonzept dahinter, nicht? Und wenn es noch, wie dann beim Unbesiegbaren offenbar eben noch ein Raumschiff ist, was da fliegen muss, nicht? So, dann werden die dann eben schon kriegen die sozusagen so ein Stück Lebensspanne ausgespart, nicht? So. Und so versucht er eben immer sozusagen mit der Technologie und dem wissenschaftlichen Denkvermögen, also kybernetischen Denkvermögen, würde er ja sagen, Schritt zu halten, nicht? Und entwirft dann solche, also es ist auch von Roman zu Roman unterschiedlich, nicht so, nicht? Und ja, genau, aber da kann man bei ihm wirklich zupacken an der Stelle. Genau.
Und was auch noch interessant ist, also das kann man, also habe ich mir so, dass man vielleicht ist das auch die Funktion dessen, wo ich gesagt habe, also man erfährt gar nichts über die Motive und warum machen die das jetzt irgendwie, also sozusagen warum, also was ist der innere Antrieb von diesen, dass man das absolut, das ist absolut, aber das eigentlich unentscheidbar ist, so nach dem Motto, ist das jetzt gut oder schlecht, was die da machen? Also man hat, man kann da irgendwie, das ist, die machen das jetzt eben, also so, und jetzt schlüpft man, klar, in die sozusagen gedanklich immer in die Figur, die da sozusagen die Hauptperson irgendwie ist und bis zum gewissen Grad identifiziert man sich damit. Aber gerade bei diesem Unbesiegbaren, wenn man da jetzt hinschreiben würde, naja, das ist jetzt hier, was weiß ich, hier die Eroberung eben Afrikas sozusagen, nur nochmal sozusagen an einem anderen Ort und so weiter. Und dann sagt man, ja, Moment, also das ist jetzt, finde ich das eigentlich nicht so gut, ne? Was die jetzt hier machen. Man könnte es aber auch anders lesen, das ist jetzt sozusagen die Industrialisierung oder wie auch immer von Sibirien oder sowas, ne? Also was eben vielleicht von wieder positiv besetzt ist. Also das ist ja auch so eine Sache, wo, also zumindest bei diesem einen Buch, ich möchte dich jetzt gar nicht generalisieren, also ist mir das da aufgefallen, dass es auch eine Funktion vielleicht hat, dass man diese Gefühle oder diese inneren, also dass man eben nicht reingucken kann, sondern man sieht eben bloß, ja, der macht da irgendwas und gut ist, aber damit ist es unentscheidbar, ob es gut oder schlecht ist. Also es kann ja auch eine Möglichkeit sein. Und dass man, wenn man jetzt fragt, ja gut, warum macht er das, dass man vielleicht auch tatsächlich über dieses Weglassen dieser moralischen Kategorien, gut, schlecht, gut und böse, dann eben auch tatsächlich mal darauf gestoßen wird, ne, indem man mal wirklich nachdenkt, was passiert denn jetzt hier wirklich, indem man es mal selber sozusagen, indem es nicht geschrieben steht, indem man selber nachdenken muss.
Aber da steckt eine Menge kritisches Potenzial drin. Ah, ja. Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob den von Solaris den Film vielleicht mal gesehen hast, so einen von den beiden Filmen, oder
erinnere ich mich jetzt nicht, aber möglicherweise, ja.
Also von Tarkovsky gibt es eine vorbildliche Verfilmung und es gibt noch eine amerikanische. Also Solaris, da ist sozusagen, da hebt sich also im Lauf des Romanes die Distanz von forschendem Subjekt gegenüber einem beforschten Objekt, das hebt sich auf, nicht? Und dieses Solaris ist nicht mehr verortbar. Ist das jetzt sozusagen überhaupt die Welt? Ist das in ihm? Ist das außerhalb von ihm? Er ist dann so, also der Protagonist, also das ist ein Psychologe, ein zukünftiger Psychologe, der dort auf eine Raumstation geschickt wird, weil das da nicht geheuer zugeht, weil das also von vornherein dieser Planet oder der heißt Solaris und hat einen weltumfassenden Ozean, der sich partout nicht so verhält, wie man sich das so vorstellt. Und dieser Ozean, der ist fähig, im Grunde Doubletten sozusagen der Erinnerungsstruktur der Forscher in die Raumstation zu projizieren, so dass also zum Beispiel dieser Protagonist seine ehemalige Freundin, die Selbstmord begangen hat, oder Frau sogar, dort wieder trifft und dann versucht, sie zu erhalten. Und also es ist unglaublich komplexes Werk. Ich glaube, gar nicht auslotbar, weil also sowohl Wissenschaft als auch die privateste Ebene von Beziehungserinnerung und so dort angesprochen ist. Das, was Familie ist, das, was sozusagen die Herkunft, also die Erde, er kommt ja von der Erde, und ist dann in dieser Raumstation und aber man kann genauso gut sagen, nein, das, was die Raumstation beforscht, ist also die Welt überhaupt, also inklusive der Erde, inklusive seiner eigenen Herkunft, die dann auch teilweise als Insel zum Schluss in diesem Ozean treibend gesichtet werden kann und so. Also ein ganz also der Roman ist noch toller als also jetzt dieser Film von Tarkovsky, der ist auch irre. Und da kann man ihm weiß nicht, wie jemand sowas Vielschichtiges hinkriegen konnte, nicht? Also es ist unglaublich, nicht? Also es auch ist natürlich auch eins seiner berühmtesten Bücher, nicht? Also Solaris, nicht? Ja, bist du noch da, Klaus?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja, klar. Also okay. Aber kann es vielleicht sein, dass das auch wie so eine Art, weil das ja so fantastisch alles ist, dass das wie so eine Art Traumbeschreibung vielleicht so ist, was wir da lesen? Also da fehlt halt nur, sozusagen, der wird halt nur beschrieben, also sozusagen bei diesem Roman, dass da einfach nur noch fehlt, ich habe heute Nacht Folgendes geträumt, das hat er halt weggeschnitten und dann beschreibt er das halt. Und damit ist das ja eigentlich, also könnte ich mir vorstellen, also dass das irgendwie nochmal so eine, also ich finde es halt wirklich, also so, was mich so reingezogen hat, ich hab ja jahrelang einen Bogen darum gemacht, also ist die unglaubliche Beschreibung, wie eben diese Technik da, ne, also was es da alle für Geräte gibt mit den verschiedenen Begriffen. Und auf der anderen Seite ist es dann wieder dieses, also fast schon wie so eine Art, also ich, so stelle ich mir vor, wie der Humboldt da in dem Urwald rumgestiegen ist. Also, dass er das dann eben so genau beschreibt und so nach dem Motto, jetzt gucke ich hier nach links und dann ist das so ein bisschen grün hier und so weiter und so fort, aus einer, wie so eine Art Genauigkeitswahn, um etwas beschreiben, was ja eigentlich doch unbeschreibbar eigentlich ist. Also,
und der Humboldt hat genauso wenig wie Lem psychologische Motivationen. Nicht?
Genau.
Er geht eben nicht darum, wie fühlt man sich als Weltreisender im Dschungel oder was ist man, wenn man jetzt Forscher ist, wie fühlt sich das an? Das sind vielleicht Nebenebenen, aber eigentlich geht es darum, diese Weltstruktur zu bilden. Nicht? Und der Lem, der macht das bis dahin, dass er sogar, also jetzt in Summa Technologica, da geht es zum Beispiel darum, kann man Informationen züchten? Na? Mhm. So, und oder er geht drauf los, also im Grunde Paradigmen, immer wieder neue Paradigmen auszuprobieren, nicht so, schon mal im Vornherein, nicht? Erstmal über was für Paradigmen wären jetzt möglich, aufgrund von dem, was ich jetzt erkennen kann, nicht? Was wäre, wie würden die sich unterscheiden, wie würden die sich überschneiden, wie würden die auseinanderdriften? Aber das wird eben alles nicht sozusagen im Rahmen einer Philosophie, philosophischen Begrifflichkeit erläutert, sondern im Rahmen also einer sprudelnden Fantasie, teils eben so dieses Modellbauen in Wien, Summa Technologica oder eben in den Romanen und Geschichten. Nicht? Und von daher würde ich da mit dem Traum sehr vorsichtig sein, weil ich wüsste jetzt nicht zu sagen, was jetzt ein Traum für Lem wäre. Ne? Hm. Das ist also im Grunde, Solaris ist auch kein Traum, sondern ist so weit über dem, was es ist, in der Erkenntnistheorie. Ne? Es geht darum, oder sogar darüber, Wissenschaftstheorie, wie entsteht Welt, entsteht also ein Blick auf die Welt, der vom bloßen da drin sein unterscheidbar ist und so etwas. Und was gibt es da für Fallen, für Winkelzüge, für Haken und Ösen, nicht? Und das ist so reich an Ideen. Aber ich sag dann auch eben an Ideen, nicht? Also man kann nicht sagen, also dass er, also er kann das, aber er macht das nur sehr, sehr selten. Also diesen Blick auf die innere Persönlichkeit, ne?
Naja, das macht die Sache ja auch dann, das macht die Sache ja dann auch irgendwie, das hat so auch überzeugend eigentlich, weil er eben sagt, wo sollen wir damit auch anfangen?
Ja, mich treibt das eben auch, seit ich das durchschaut habe und kennengelernt habe, treibt mich das eben an, immer dieser Sprung weit nach vorne. Manche sagen immer, du kommst immer von so weit oben. Also das heißt also, als hätte ich erstmal sozusagen so dieses Konzept und daraus entspricht. Sondern nein, ich habe Konkretes, mit dem ich umgehe. Und dann überlege ich aber, wie entkomme ich der üblichen Sichtweise und wie schaffe ich es also, einen neuen Blick oder mindestens eine Finte da drin zu entdecken. Und das geht eben, wie das habe ich von Lem gelernt, dass man eben ganz weit nach vorne springen kann in solche hypothetischen Strukturen hinein, nicht so, und deren logische Entfaltung, nicht, also und das macht der, finde ich, also da, wenn man den länger, etwas länger liest, geht einem das auch so ein bisschen in Fleisch und Blut über, dass man so einen Ansatz verfolgen kann, nicht? Das ist wie soll, also ja, ich beschreibe es lieber nicht. So. Das ist sehr, sehr produktiv, weil, also wie es ihn eben diese Einsicht in diese möglichen Strukturen eben nicht in die Konstrukte, sondern zurück in die Geschichten führt, so ist das bei mir ja so ähnlich, nur dass es eben nicht Geschichten sind. So. Genau. Also ich sehe, erkenne uns bei dir, Klaus, auch, dass also vieles ist so bei dir auch, du fängst irgendwo mit einer Beobachtung, meinetwegen über römische Toiletten an und springst dann nach vorne oder du triffst die Trolle und fängst an, also von deren Möglichkeiten, die dann zu entfalten. Was ist das denn? Und kommst dann zu eigenwilligen Schlüssen über die Struktur des Lernens im Internet, so, ne? Und das ist auch im Grunde lemmartig, ne? Also und macht gerade deswegen Spaß, sich auf so einer Ebene dann zu treffen.
Naja, was mir gerade durch den Kopf geht, also wenn wir gerade über das Erzählen reden und über Lemm reden, was mir gerade durch den Kopf geht, ist wirklich, wie können wir eigentlich das Erzählen wieder retten? Oder wie können wir noch erzählen? Wie kann Erzählung noch gelingen, wenn wir nicht einfach sagen können, ein Autor schreibt für ein Publikum, er produziert einen Text, ein Buch und publiziert und alle sollen lesen. Wenn das eben so nicht mehr funktioniert, darüber zerbreche ich mir ich habe mir schon vor ein paar Jahren auch schon darüber den Kopf zerbrochen. Aber jetzt ein bisschen ernster, nämlich jetzt genau, wo ich meine Twitter-Sperre erlebt habe. Vor allen Dingen deshalb, weil ich festgestellt habe, nachdem diese Sperre bei Twitter, ganz überraschend ist die ja gekommen, ohne unangekündigt und ohne irgendeinen Grund und so, am übernächsten Tag kamen Leute per E-Mail und meldeten sich und fragten, kann ich dir helfen? Das fand ich, also abgesehen davon, dass es mir natürlich geschmeichelt hat, aber davon abgesehen, habe ich sofort gesehen, guck mal, es fängt an, wichtig zu werden. Ne, denn dass die Leute einfach selber die Bereitschaft einfach so mitbringen, sagen, brauchst du jetzt Hilfe? Ja. Zeigt ja, muss man ja nur sagen, dass ja vielleicht nicht nur Twitter für mich eine wichtige Sache ist, sondern eben für die anderen Leute ja auch. Denn sonst würden sie das ja nicht tun.
Das ist ja nicht dieses diese einschneidende Maßnahme von Twitter, ist ja das, was dein Account für andere wichtig macht, sondern weil der über die ganze Zeit hin von Menschen für wichtig und wert gefunden wurde, ist jetzt, wird es an der Stelle nochmal sichtbar, dass sie sagen, also dafür werde ich jetzt auch in was investieren oder versuchen, was zu investieren, dass das wieder zugänglich wird oder weil es mir so viel wert ist, irgendwie weitergeht oder was auch immer.
Ja, nicht. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, entschuldige, Andreas, erzählen und vor allen Dingen auch, wie können wir eigentlich, Science Fiction ist ja immer, also das ist ja genau das, was Science Fiction immer tut, also nicht nur Science Fiction, sondern auch diese Fantasy Literatur, aber eigentlich die ganze Literaturproduktion versucht ja immer Weltkontingenz selbst einzufangen und schräg anzugucken. Das ist ja das Beste, was Literaten können. Und es aus diesem Grunde übrigens gibt es ja so viele gute Bücher nicht. Das ist ja so. Weil nämlich genau das, worum es geht, also ja nicht nur die Meinung eines Autors, sondern eben auch das Gespräch, also was diesen Punkt angeht, hatte Bertolt Brecht die klügste aller Meinungen, nämlich der eben sagte, das Werk oder das Buch oder das Theaterstück oder was auch immer der Autor geschrieben hat, das gehört dem Publikum, das gehört mir nicht. Deshalb hat der Bertolt Brecht ja auch sehr, deshalb war der sehr großzügig mit dem, was man geistig, wie sagt man, Diebstahl geistigen Eigentums nannte. Das hat ihn eigentlich gar nicht interessiert, weil er sagt, das gehört mir ja nicht. Ja.
Sag ich auch mal, auch geistiges Eigentum ist Diebstahl.
Das ist dummes Zeug, natürlich ist das dummes Zeug, geistiges Eigentum ist nicht. Also, das ist und der Brecht hatte in dieser Hinsicht die klügste aller Meinungen. Er sagt, das Werk gehört dem Publikum, womit er recht hatte. Und dann stellt sich mir eben die Frage, was ist, wenn wir kein Publikum mehr haben? Nämlich dann, wenn wir uns gegenseitig alle zum, also wenn wir uns hier, wenn wir alle Publizisten sind. Dabei kommt es nicht darauf an, was wir publizieren, ob wir schreiben, ob wir reden, ob wir tanzen oder ob wir Kühlschränke sind oder ob wir Autos sind oder selbstfahrende Autos sind, ob wir viel oder wenig publizieren, lange oder kurze Sachen, komplizierte oder wenig komplizierte, spielt erstmal keine Rolle. Erstmal nur sind wir alle Publizisten und dann funktioniert diese Unterscheidung von Autor-Publikum nicht. Denn die Unterscheidung besagt ja eine One-to-Many-Situation, in der einer sozusagen für andere oder bekannt wird, aber die vielen anderen, also die Leser in dem Fall oder das Publikum.
Hallo?
Da hat es den Klaus entschärft.
Aha.
Ja, kommt also, gleich wieder.
Kommt klar, genau. Ist, also die, also da, da das, was er da beschreibt, das passiert ja schon länger, nicht, dass also die Musiker diese ganze Hierarchie plattklopfen, oben die Muse, dann kommt also der Komponist, nicht, dann geht das runter zum Konzertmeister und Dirigenten.
Und hallo? Wissen,
ja? Bist du wieder da?
Ja.
Okay, ich wollte nur gerade sagen, das ist natürlich ein ganz spannendes und bisher noch nicht wirklich gelöste Fragestellung, weil eigentlich ist das schon so, dass die Musik, also die Musik ist eigentlich schon da gewesen, zu sagen, also wir klopfen diese ganze Hierarchie platt, wir wollen nicht mehr oben die Muse, dann runter bis zum zweiten, dritten Geiger, dann ganz unten ist das Publikum und darf empfangen, nicht, die Lauscher genau aufstellen oder hier die Künstler, die sagen, also genau, wollen wir nicht, nicht, da gibt es eben seit zwischen den Weltkriegen spätestens eben auch die Vorstellungen, die Experimente, das anders hinzukriegen und immer wieder rutscht es wieder in diese Spur des kapitalistischen Systems rein, ja, nicht, wo eben irgendwelche Werte durch Verkauf einzelner Musikbruchstücke, also in Form von Platten meinetwegen oder Konzerten oder Dingen bei in der Kunst und so oder Büchern, nicht, also immer wieder neu. Jetzt versucht man es aufs Internet zu übertragen, weil immer muss irgendeiner irgendetwas abgeben, um dafür dann bezahlt zu werden, damit er wieder was kaufen kann, was andere produzieren und so weiter. Dieser ganze Mist, der ist eigentlich unkünstlerisch, nicht, und eigentlich auch für freies Denken. Nichts überträgt sich so schnell von Menschen zu Menschen wie Gedanken, nicht so.
Ja, und, aber um bei dem Beispiel zu bleiben, das kennen wir ja, also wenn du dieses Beispiel mit dem Musizieren wählst, wir kennen das ja. Wir kennen wir kennen eine Leute musizieren, sie tun dies aus Gründen, sie tun es nicht, um ein Publikum zu unterhalten, sondern sich selbst. Also eine Gruppe, um miteinander Musik zu machen. 5, 6 Leute, aber es ist egal wie viel, aber es können auch 10 oder 20 sein und sei es nur, dass hinten welche sitzen und die Rassel benutzen oder so. Das kennen wir ja. Aber wir kennen auch andere solche Dinge, zum Beispiel, dass Unterhaltung nur dadurch stattfindet, dass die Beteiligten sich miteinander unterhalten, beim Kegeln eigentlich. Das ist so eine Sache, ne? Das Nachbarschaftskegeln. Die kegeln ja nicht für ein Publikum, sondern sie kegeln, um sich miteinander, also Unterhaltung miteinander und füreinander zu machen und für anderes. Etwas Ähnliches könnte man für Laienspielgruppen verstehen. Laienspielgruppen, die also sich zwar auf eine Bühne stellen und für ein Publikum, aber wo das Publikum, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, wo eigentlich jeder, der im Publikum sitzt, die Schauspieler persönlich kennt, weil nur der Freundeskreis anwesend ist.
Ja, also, die Diffusen zum Beispiel, die haben schon ein Publikum, was jetzt seit 10 Jahren funktioniert, ist völlig spannend. Es gibt auch Wechsel, also es ist nicht ein statisches Publikum, aber alle sind sie darauf aus, genau dieses Rumexperimentieren von Künstlern im Grunde aus ihrer Mitte zu erleben. Und das ist nicht auf dem Niveau, wo man sagt, ach, das ist also hier Küchenschreiberei. Nicht? Das ist groß.
Ja, stimmt. Was ich nun sagen wollte, der nächste Schritt ist dann ja, aber was wir immer noch, das kennen wir, also wir kennen Unterhaltung für die Beteiligten, sofern sie anwesend sind, oder von mir aus auch Kunst, jetzt keine Unterhaltung, höhere oder niedere Unterhaltung, das spielt erstmal keine Rolle. Aber was wäre, wenn sozusagen wir in einer Situation sind, wo wir füreinander abwesend sind und nicht nur abwesend sind, sondern auch bleiben können und wollen und nicht nur abwesend, sondern auch unbekannt sind und bleiben, sind und bleiben wollen. Also wie funktioniert dann Erzählen oder wie funktioniert dann Musizieren, wenn wir nicht sagen können, für ein Publikum, denn weil ein Publikum dann nirgendwo mehr anwesend ist und auch nirgendwo mehr eine Information hinterlässt oder alles andersrum ausgedrückt, alles, was eine Information hinterlässt, obwohl es abwesend und unbekannt ist, ist dann eben auch kein Publikum, sondern selber publizistisch tätig, auf welche Weise auch immer.
Ja, yes, kommt darauf an, wie weit du dann gehen willst. Also es kommt mir so ein bisschen auch vor, wie so Leute, die sagen, die Natur muss man ganz alleine lassen, da muss man sich raushalten. Die Menschheit zieht sich in die Städte zurück und macht dort auf autark frisst sich gegenseitig. Keine Ahnung. Und draußen ist dann die Natur so, dass man sagt, also die reine Erzählung erzählt sich selber. So. Ja, nee. Und da ist der Mensch, der Erzähler, gar nicht mehr dabei.
Aber so kann ich es mir eben auch nicht vorstellen. Also ja. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass wir so etwas wie prominente Erzähler, so das Konzept des prominent werdenden Erzählers oder gewordenen Erzählers, das wird es immer geben. Das glaube ich nicht, dass sich das abschafft, wenn wir bedenken, welche Entwicklungen beispielsweise der prominent gewordene Erzähler von der griechischen Tragödie bis zu Shakespeare oder bis zu von mir aus Rainer Werner Fassbinder durchgemacht hat, dann werden wir sehen, es gibt immer prominent gewordene Erzähler, aber die Bedingungen, unter denen man auf ein Sophokles nennen kann oder Aristophanes oder eben unter die Bedingungen, unter denen man dann auf einen Shakespeare zeigen kann oder so oder auf einen Bertolt Brecht, die sind doch sehr verschieden. Und daraus kann ich eigentlich nur entnehmen, dass so etwas wie ein prominenter Erzähler, dass es den in aller Zukunft geben wird, weil ich mir nicht vorstellen könnte, warum ein nicht prominent gewordener Erzähler ein Erzähler hat ja immer auch eine Adresse und damit bündelt ja auch ein Erzähler Aufmerksamkeit und damit auch Erfahrung, sozial.
Aber wenn der jetzt sagen würde, nein, ich habe viel mehr Interesse daran, was man sich gegenseitig so zuträgt.
Sicher. Ja, sicher, aber auch.
Das heißt also, dann
würde er sich eben genau mit dieser. Dann würde er sich genau mit dieser Mitteilung prominent machen oder mit diesem Konzept prominent machen. Dass dann sozusagen der Erzähler nicht mehr jemand ist, der sozusagen eine Geschichte schreibt, sondern nur noch sozusagen sie moderiert oder sozusagen sie zusammenbastelt aus den Puzzleteilen der anderen.
Aber wenn die anderen jetzt im Grunde sagen, ja, wir moderieren auch und wir sind eben gleichberechtigt.
Ja, das ist eben
und warum bist du jetzt, warum bin ich jetzt nicht da mal eben in der Prominenz und werde da vorstellig?
Ja, weil sich eben dann einfach durch Selbstorganisation herausspielt. Dann sucht sich sozusagen ein Orchester, das keinen Dirigenten hat, eben sehr wohl seine eigene Ordnung zusammen und sagt, warum sollen denn die Autoren Geschichten schreiben, in denen sie nicht selber vorkommen, sondern andersherum. Warum viel klüger wäre es doch, dass die Autoren nur solche Geschichten schreiben, in denen sie selber als Personen und als handelnde Personen vorkommen. Und jetzt könnte man nur noch sozusagen gucken, wie man Geschichten miteinander verknüpft. Also indem dann sozusagen nur noch der Autor eine Person in der Geschichte ist, die er selber anbietet und dann auf weitere Geschichten wartet, in der andere Schreiber sich selbst eben auch nur als handelnde Person. Also wir kennen ja massenmedial das Konzept, dass der Autor für ein Publikum bekannt und prominent wird, aber eben nur aus weiteren Erzählungen. Das sind dann die Erzählungen von Kritikern beispielsweise oder das sind die Erzählungen von Literaturwissenschaftlern, die dann den Autor erzählen. Aber auch dann wird der Autor nur durch eine weitere Erzählung bekannt.
Aber wir haben ja zum Beispiel Wikipedia als einen Bereich, in dem kollaborativ geschrieben wird. Und es gibt natürlich zuhauf in der Literatur gemischte Autorengruppen und kollaboratives Schreiben in allen möglichen Formen. Das ist ja ein Feld, was nur deswegen jetzt nicht in unserem Bewusstsein ist, ja, weil es sich eben nicht im Mainstream durchgesetzt hat bisher.
Ja, also das stimmt schon, aber worauf ich hinaus wollte, Andreas, ist, kann es vielleicht möglich sein? Und ich stelle das wirklich ganz bewusst als Frage, weil ich keine kluge Antwort habe. Kann es vielleicht möglich sein, dass man ein Erzählen eben nicht für ein Publikum, sondern
für sich selbst, ich stelle mir so vor, was der Klaus jetzt beschreiben wollte, dass das sowas ist wie sozusagen der, keine Ahnung, Autor in seinem stillen Kämmerlein und das, was er aufgeschrieben hat, das schmeißt er dann weg. Mhm. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Also sozusagen, damit findet der Text und für den Autor ist es wahrscheinlich, also das ist ja dann wahrscheinlich die Unterstellung, für den Autor ist es dann nicht wichtig, ob das gelesen wird, sondern wichtig ist nur, dass es aufgeschrieben ist und dann ist es halt, ja.
So, aber im gleichen Zuge meinetwegen gleichzeitig veröffentlicht.
So und jetzt, so, genau, also genau. Das, also und wo vielleicht auch dem Autor und das, genau, andersrum. Exakter, genau, da hast du den Finger drauf. Exakter ist es, dem Autor ist es egal, ob das jemand liest oder nicht, weil ihm nur das Schreiben wichtig ist. Da gibt es vielleicht irgendwie jemanden, der dann daran anschließt und irgendwie, was weiß ich, das zu Gesicht bekommt, aber selbst das sozusagen ist dann dem Ursprungsautoren sozusagen auch wiederum unbekannt.
Also bei meinem Pattern-Konzept, das würde da bildnerisch ranpassen. Also ich empfinde natürlich so eine gewisse Kränkung darin, dass dann die Kompetenz, die ich über jetzt ein Leben lebenlanges Bemühen um meine eigene künstlerische Entwicklung, dass die sozusagen verschwindet. Ne? So, und sehe dann also meinetwegen Leute, die auch unheimlich gern Dach decken. So, und ja, tun die. Also ja, nicht jeder, aber nicht. So, und da sehe ich schon so eine gewisse Chance, dass sich da über die Arbeitsteilung da auch was regelt. Dass nicht jederzeit sozusagen jeder mit gleichem Anspruch präsent sein muss. So, nicht? Das, ich bin gerade dabei, ein Konzept auszudenken für so eine Burg in Thüringen. Da geht es auch darum, ob man eventuell die Beiträge für also eine Landschaftsgestaltung eben aus der Umgebung kommen lässt, nicht so, und dann aber vielleicht in irgendeiner Form anreichert mit Leuten, die dann mit einer größeren Erfahrung und einer ordnenden, moderierenden Erfahrung, aber auch mit der Erfahrung, einzelne Akzente zu setzen, das anreichert oder zusammentut. Nicht? Da bin ich am Überlegen, wie so ein kooperatives Modell sich gerade auch noch auf eine Landschaft ausdehnen lässt. Nicht? Also das ist aber jetzt nicht spruchreif, aber das da würde auch so eine Problematik eben reingehören, nicht? Die er anspricht. Jetzt, aber ich glaube, Klaus will auch noch darüber hinaus, man muss ja dann nicht nur diese Bewegung dieser vielfältigen gemeinsamen Produktion sehen, sondern man muss ja auch dann sehen, dass sich insofern, dass das auch die Leben absichert. Ne? Sagen, ich muss nicht reich werden, ne? Das werde ich eh nicht. Ich bin aber eben nur marginal, ne? Abgesichert. Oder von Sicherheit wage ich gar nicht zu sprechen. Nicht? Es, und die diese die Last von diesem Zustand, die hätte ich schon gerne vermindert. Nicht so. Nicht? Und gleichzeitig würde ich aber gerne mich mal einfach verströmen. Ne? So mitarbeiten, wo Mitarbeit möglich ist und sozusagen mit meinen Ideen und mit meinen Vorstellungen Dinge in Menschen wachrufen, die Dinge zur Verknüpfung bereitstellen, an die sie dann anschließen können und so, nicht die, wo sie also gar nicht vorher mit gerechnet haben, nicht so im günstigsten Fall, dass sie es dann lieben, nicht also im ungünstigsten Fall, dass sie sich auch provoziert fühlen oder irritiert, aber dass also im Grunde davon eine weltbewegend, aber jetzt muss ja nicht im großen Maßstab sein, weltbewegende Qualität entsteht. Nicht? Also das heißt also, dass Formen von sozialer Plastik oder von Weltplastik irgendwie, nicht so. Und das kann ich mir vorstellen, dass das eben auf ganz viele Berufe, die sich also mit geistigen Inhalten wie Literatur, Soziologie, Musik natürlich und so weiter, also all diesen großen Bereich der sozusagen akademischen Künste sich übertragen lässt, so nicht so. Wobei ich dann schon denke, es gibt viel mehr Künste und es gibt dann viel mehr, also das Akademische muss weg, weil es gibt viel mehr Leute, die so das können, die aber nicht sozusagen irgendeinen Schein vorzuweisen haben, nicht? Also ich erinnere mich an unglaublich viele Gespräche mit Menschen, wo ich dachte, wow, jetzt haben wir uns gegenseitig bereichert oder sogar ich bin als der vorrangig Beschenkte jetzt vom Platze gegangen und so, nicht? Und dass diese Fähigkeit, die nach vorne zu bringen, in einer Welt, die materiell sich gegenseitig, die eigentlich materiell genug hat, um sich, um das zu ermöglichen.
Ja, ja, das ist ein gutes. Ich hätte, darf ich kurz meinen?
Ja, gerne. Also,
bei mir war Skype abgestürzt. Habt ihr das mitgefilmt?
Ja, genau, haben wir mitgekriegt.
Einfach abgestürzt. Ich hätte, ja.
Ja, sag mal, der Gedankengang von dir vorhin.
Wo war denn Skype abgestürzt? Ich war in Gedanken und deshalb habe ich das.
Ach so, hast weitergeredet.
genau. Also das letzte sozusagen war, also worüber wir dann, der Andreas und ich dann weiter so nachgedacht haben, das war so dieses, was ist denn mit dem Autor? Also ich habe mir das dann so vorgestellt, der Autor, der schreibt was und wirft es dann weg oder sozusagen, also Autor ohne Publikum, und dem Autor ist im ersten, also wenn wir jetzt von einem Roman oder sowas sprechen oder von überhaupt irgendwas Geschriebenen, der wirft das dann weg oder jedenfalls ihm ist es erstmal nicht wichtig, dass es dieses Publikum gibt und dann
es kommt gibt jemand. Er genau, wirft also, es hin. Ich will nicht weg, sondern hin. Er wirft es hin, er legt es ab, er publiziert.
Genau.
Er wirft es hin, heißt im Prinzip, wie das Wikipedia-Autoren machen. Er wirft es hin, heißt, ich speichere ab und fertig.
Genau.
Also ich poste und fertig. Und ich lasse es so, dass jeder Copy und Paste macht und verlängert, kürzt und kombiniert oder verfremdet oder parodiert oder mit Hasskommentaren versieht oder mit was weiß ich. Also ich erhebe keine weiteren Ansprüche.
Wobei ich würde es gerne haben, dass dann also Versionsgeschichten möglich sind, dass man so auf die Urversion, die ich dann vielleicht mal initiiert habe, zurückgehen kann.
Das geht ja bei Wikipedia. Aber das wird es dann ja auch alles geben. Der interessante Fall ist ein anderer. Der interessante Fall ist, was ist dann, kann ich mir vorstellen, wenn eben der Autor nicht einfach wie bei Wikipedia eine anonyme Schreibweise ist. Denn genau das ist ja der Grund, weshalb die bei Wikipedia diese ganzen Löschkriege haben, weil sie nämlich eine einheitliche Organisation haben, also Edit Wars, Löschkämpfe haben, Edit Wars. Sie haben eine einheitliche Organisation, also eine und dann eben eine Domain, oder wie sagt man, eine Domain?
Also keine Ahnung.
Wikipedia.org, ne? Wie sagt man Domain dazu? Ja. Und jetzt müssen sie sich auf irgendwas einigen. Und wenn man sich dann auf irgendwas einigen muss, dann kommen genau diese idiotischen Diskussionen heraus, die man bei Wikipedia kennt. Das Interessante wäre ja, wenn man es nicht muss. Und das scheint mir dann zu funktionieren oder könnte funktionieren, so meine Überlegung, wenn eben der Autor nicht sagt, ich erzähle irgendwie nur eine Geschichte und verhalte mich dann dazu, sondern indem der Autor sagt, ich werde nicht als Autor bekannt, sondern als eine Figur in der Geschichte, die ich erzähle, und lasse es zu, dass diese Figur innerhalb dieser Geschichte, dass man mit diesem Text dann so umgeht, wie man das mit Wikipedia-Artikeln kennt. Also der nächste schreibt, der nächste kürzt, der nächste betreibt Vandalismus und der nächste schreibt Hasskommentare und der nächste nicht. Oder die nächsten machen was Kluges oder was noch Klügeres daraus oder was auch immer. Ohne dass man sagen müsste, man muss sich auf einen gemeinsamen Text einigen. Wikipedia, das ganze Wikipedia-Prinzip ist eigentlich immer so ein Satzungsproblem. Der oben in der Versionshistorie, letzter Artikel, ist sozusagen der aktuelle Stand der Satzungsdiskussion. Das ist sozusagen ein Satzungswissen. Diese ganze enzyklopädische Wissen, dieses ganze Konzept von Enzyklopädie, Sachwissen, da heißt eigentlich Satzungswissen. Das ist die aktualisierte Form der Satzung. Und das ist dumm. Das ist wirklich dumm. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht eine aktuelle Satzung. Es reicht völlig, wenn wir einen sich selbst organisierenden Text hätten. Und dann hätten wir eben verschiedene Plattformen. Bei Mastodon geht so etwas ja. Wir hätten verschiedene Plattformen. Und dann haben wir nicht einen Streit darum, welches ein gültiger Text ist, sondern nur noch, wer der Text ist, der sich am ehesten zum Weitererzählen oder zum Anderserzählen lohnt oder zur Kritik lohnt, zum Nachdenken lohnt, zum drüber sprechen lohnt, der sich zum Umschreiben lohnt oder der sich lohnt, daraus ein Theaterstück zu machen oder
Wobei nie so sicher ist vornherein, welcher das dann nun sein wird,
recht, ganz genau,
oder
natürlich.
meinetwegen in 10 Jahren oder so, nicht?
Ganz
Das,
genau,
also ich bin
ganz
nicht,
genau.
wenn ich so bedenke, wer mich so wahrnimmt, nicht? Oder bei wem, wer, wen ich bisher erreicht habe, das ist gar nicht so eine große Gruppe und wird jetzt ein kleines bisschen erweitert, vielleicht durchs Internet, aber und meine Zufriedenheit damit ist grandios. Also ich würde nämlich auch.
Hallo?
Jetzt hat es den Andreas erwischt.
Ach, jetzt hast
Ich
du.
bin raus.
Nee, man
Nee,
hat.
du bist drin.
Okay, also ich. Das ist, wenn man mit über Lemmen redet, geht die Technik nicht, oder nicht? Das ist nämlich so.
Super.
Was wollte ich sagen? Also, was habe ich von den vier? Nix, ne? So, also wenn das sich nicht in Verkaufszahlen oder in natürlich in Möglichkeiten, sich zu produzieren oder in zugänglichen Projekten, das ist natürlich schon spannend, nicht? Aber das ist also die vielen sind für mich relativ gleichgültig. Wenn die dann da sind, ja gut, ne? Wenn die nicht da sind, auch gut. Nicht, solange ich also zufrieden und in Kontakt mit denen, wo ich Lust dran habe, dass die lesen zu sehen oder so, oder wenn mir Menschen begegnen, die auf einmal mit Ideen und Begriffen, die ich hatte, so argumentieren, sich das so angeeignet haben. Ich weiß noch, wie da in dieses das Material licht sich selber aus, da kam direkt in Minden eine junge Frau nochmal zurück, nochmal rein und hat mich daraufhin nochmal befragt, weil sie das in einer der dort ausgelegten Karteikarten gesehen hatte, nicht? Und das ist für mich immer ein Geschenk, nicht? Sowas, dafür denke ich, das genau, dafür mache ich das. Und von daher ist dieses Modell, das man abgibt, nicht? Gar nicht so schmerzhaft, nicht? Nur schmerzhaft wäre nur, wenn so eine Art Resonanzlosigkeit einen so in so eine taube Situation bringt, wo man nicht mehr inspiriert ist, nicht, wo nichts mehr läuft, nicht, wo man eigentlich nur noch denkt, ich kreisel um mich selber oder das dann finde ich schwer, nicht, aber diese Situation oder dann womöglich, dass das in einem größeren Maße kommunikativ wird, nicht? Also das ist der Reiz, wenn du mit Leuten nachher noch bis in die Nacht diskutierst, wenn du eine Aufführung hattest oder so. Das ist richtig toll. Und weil dann auf einmal so ein Austausch kommt und man merkt, das wird auch produktiv, da dadurch entsteht wieder was Neues und so. Das finde ich alles viel wichtiger als dieser Ruhm, der eh nur für die anderen da ist. Das sind ja also Projektionsformen, nicht so. Und von daher finde ich, hat so ein Projekt sozusagen psychisch oder von den inneren Motivationen, Beweggründen schon Chancen.
Nicht? Welches also, Projekt? Welches
Projekt? Das kollektive Schreiben.
Ach so.
So,
ne? Ja, also,
dass man abgibt, dass man sagt, also ja, hier, ich habe jetzt folgende Bilder freigestellt und folgende Textschnipsel oder hier ist auch mal ein Text gut durchgearbeitet und so weiter, nicht? Also dass das so eine reingeht in die allgemeinen Seifenblasenspiele, also diese Schliere, dieses bunte, quirlige Benzinschliere, ja. So das der Welt, nicht? Da hätte ich überhaupt gar nicht irgendwas gegen. So, ja, aber es ist ja eben nicht so, dass das eingeführt wäre.
Naja, nun, aber das, nee, das stimmt, das ist richtig, aber, und das ist ein wichtiger Punkt, Andreas, dann muss man sich ja fragen, wie geht es denn? Und das geht eben nicht über Satzung, sondern es geht tatsächlich über eine ganz hartnäckige, ganz intensive Forschungsarbeit. Also ich stelle mir das wirklich immer alles als Forschungsarbeiten vor. Ich habe jetzt keine genaue Überblick darüber, wie der Roman entstanden ist als literarisches Konzept, wie sicher im 18. Jahrhundert mit der Verbürgerlichung der Gelehrsamkeit ging auch einher die Romanschreiberei. Romane hat es auch schon im 17. Jahrhundert gegeben.
Romane können auch meiner Ansicht nach wieder verschwinden. Also
ja, aber worauf ich hinaus wollte, in dem Augenblick mit der Verbürgerlichung der Gelehrsamkeit, mit der Verbürgerlichung der Wirtschaftsweise oder mit der Verbürgerlichung der Staatsführung. Damit war eben auch eine Verbürgerlichung der Literaturproduktion. Und dann auf einmal wurde Romanschreiberei interessant. Und was dann ja passiert ist, so muss man sich ja ähnlich mit der Romanschreiber etwas Ähnliches muss man sich auch in der Kunst vorstellen, in der gestaltenden bildenden Kunst, dass in dem Augenblick permanent, also mit jedem ungefähr, könnte man sagen, mit jedem Generationenwechsel, das Medium, das Medium des Mitteilens, das damit möglich wurde, eben immer wieder neu angeeignet und dann mit einer Differenz angeeignet und damit erforscht wurde. Also das heißt, es wurde eigentlich nur erkundet. Also das Erzählbare wurde ausgedehnt. Wie reiht man Ereignisse aneinander? Was kann man dem Publikum zumuten? Den Unterschied zwischen Vorgriff, Rückgriff über Erinnerung, was ist Realität oder was ist Fiktion? Was ist autobiografisch vom Autor da eingemischt und was nicht. Was kann man dem Publikum zumuten? Das hat ja eine Eskalation erfahren, vom 18., 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein. Man kann nun sehr blödsinnig darüber spekulieren, wo der eigentliche Eskalationsschlusspunkt war. Für mich war er erreicht, als ich Mitte der 90er Jahre American Psycho gelesen hatte von Bret Easton Ellis, der Bret Easton Ellis, dieser Autor, der schreibt für ein Publikum, der sich vorgenommen hatte, ich will den übelsten Roman aller Zeiten schreiben, also ich will einen Roman schreiben.
Diesen Mördertypen da, ne?
Ja, genau. Ich will den perversesten Roman aller Zeiten schreiben. Also, und er hat ihn gewonnen, diesen Preis, ne? So. Und in dem Augenblick war für mich, ich habe so 95, glaube ich, gelesen, ich glaube, erschienen ist er Ende der 80er Jahre. Glaube ich, oder Mitte, Ende der 80er Jahre, ich habe ihn, glaube ich, so 95, 96, für mich war damals das Romanerlesen eigentlich vorbei, weil ich dachte, der hat den Preis sozusagen in diesem Aufrüstungs- oder Erkundungswettbewerb eigentlich gewonnen. Der hat jetzt genau den Roman geschrieben, der auch nochmal der Kritik unterzogen werden sollte und konnte. Und wenn man das aber liest, was er schreibt, das ist fast nicht mehr lesbar. Also ich konnte das nicht mehr lesen. Und ich habe auch dann auch aufgegeben.
Ich habe das auch nicht gelesen. Aber ich habe ein anderes Buch gelesen, was ähnlich Fragen auf, aber an bessere, nicht diese moralischen, sondern dieses der Würfler. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, Reinhard oder Rhein. Das ist ein Typ, der eben seine Beweggründe hinten anstellt und oder dadurch, dass er sie nicht wirklich fassen kann, also vor möglichst vielen Entscheidungen würfelt. Und er kann sich so entscheiden, ob er jetzt sozusagen das sehr präzise haben will oder etwas weicher, nicht? Also eben sagen, also die Wahrscheinlichkeit etwas manipulieren, aber letztendlich, also zum Schluss hängt er, glaube ich, an irgendeinem Ast und ist die Frage, lasse ich los und fall dann in den Abgrund, bin tot oder nicht, ne? Und da würfelt er sozusagen zum letzten Mal. Mhm. Und aber ansonsten, also über alles Wichtige und Unwichtige würfelt er. Und das auch in Zusammenhang zu diskutieren, diese Verfahrensweise mit einer Organisation von Gesellschaft oder mit einer Organisation von Kommunikation, nicht? Wäre reizvoll. Wie stark oder wie locker muss, darf, kann Beziehung sein, nicht so? Oder wie verbindlich, welchen Grad von Verbindlichkeit braucht man wofür? Ja. Und oder kann man es wirklich so dem lassen, hier ist eine Arbeit, die muss getan werden, irgendeiner kommt, wird schon vorbeikommen und sie dann weiterbringen, ne? So. Und oder wird, will man das also etwas verlässlicher organisieren, so,
ja, nicht? Und, ja. Naja, dann würde ich sagen, muss man auch Selbstorganisation. Ja.
Aber da ist eben und Texte, die so organisiert sind, also ein Stück weit sehe ich auch Twitter hat so eine eigenartig poröse Struktur, so ein Pointillismus, Timeline, und also es Verästelungen und so. Also ich finde das hochgradig literarisch, was da passiert.
Teilweise nicht.
Aber nicht nur, ja, nein, nicht teilweise, sondern als Ganzes. Es ist literarisch. Nicht? Ja. Also weil ich mache den Unterschied zwischen hoch und niedrig da an der Stelle nicht mehr, sondern finde jede Form interessant und finde es auch unglaublich spannend, mich selber jetzt nicht an der Form orientiert zu sehen, sondern einfach jetzt ja auch vom Impuls getragen oder von anderen getriggert oder und so weiter. Nicht? Da gibt es ja ganz viele Motive, warum ich einsteige und entsprechend gibt es auch ganz viele Textqualitäten. Und da kann ich nur ganz begrenzt sagen, so, nee, oder umgekehrt, ich finde die Leute, die einfach so Haikus da reinsetzen und immer nur Haikus und immer oder immer nur Gedichte und dann wieder ein Gedicht, die finde ich abgeschmackt. Mhm. Weil das ist für mich ist das obsolet. Ja. Das kann damit einfließen, nicht? Plötzlich tauchen da Tweets auf, die sind gereimt. Ne? Das ist für mich spannender, als wenn ich da auf irgendeine Plattform oder irgendeinen Bereich komme, Internetpoeten oder sowas, wo also alles gereimt ist und alle sich anstrengen, sich gegenseitig da zu bereichern oder poetisch nett zueinander zu sein oder sowas. Meinetwegen kann einer dauernd Kunst machen, das ist was nochmal was anderes, aber so diese lockere Struktur finde ich grandios, nicht? Und sie ist gleichzeitig ist sie auch wie so eine große Tarnung, nicht? Das heißt also, dass dieses künstlerische Bemühen kann einsinken in so ein Rauschen und kann einfach sozusagen so für sich selber sein. Nicht? Es muss sich nicht dauernd legitimieren. Und also ich finde da ganz viele Vorteile in dieser Art von Struktur. Man könnte vielleicht ein bisschen mehr an der Länge noch manipulieren. Da ist Mastodon ja vielleicht auch so eine nette Erfahrung. Aber es geht mir ums Prinzip, nicht? Und da ist Twitter ganz gut. Also eine wirklich neue Art von spannender Art von Literatur. Nicht? Und wenn man sich ja das klar macht, eigentlich ist ja jedes Gedicht schon immer sozusagen, jedes Wort ist verlinkt. Nicht? Gerade Gedichte, die man also Wort für Wort, Rhythmus für Rhythmus und so weiter in ganz viele Weisen untersuchen kann. All das, was man damit machen kann, ist eine Verlinkung auf andere Gedichte, andere Texte, Gedanken, Wirklichkeiten und so. Und das wird nur jetzt sozusagen vom Internet auf einmal markiert, ne? So. Und dadurch nochmal zugänglicher für alle möglichen Leute, die dann sagen, oh ja, so kann ich es auch. Ne? Das also fände ich, Nicht? Während die 600 Seiten Romane, die im Augenblick überall gelesen werden, die finde ich.
Ja, allerdings.
Ach du Scheiße.
Allerdings.
Also für mich nicht, für mich nicht. Also wer das will und ich kenne genug Leute, die sich damit rumschlagen, aber ich will das nicht.
Ja.
Ich finde auch diese Preise doof, die da jetzt Bachmann oder wie sie alle heißen.
Ist. Naja, naja, das halt. Naja, gut. Ich bin etwas erschöpft.
Ja, wir sind schon wieder bei 10 Uhr. Nee, halb 10. Ja, ist.
Ganz 20 vor. Ich bin nur etwas erschöpft. Weil ich mich die ganze Zeit zurückhalten musste, nicht über die neue Kosmogonie Stanislav Lem zu reden. Und das will ich auch jetzt nicht mehr.
Da können wir noch. Ich hoffe, dass ihr uns erhalten bleibt, weil ich habe jedenfalls gemerkt, ach du Scheiße, da steht die ganze Zeit ein ganzes Regalbrett und du hast dich die letzten Jahre so wenig drum gekümmert und hast unheimlich viel vergessen. Ich habe jedenfalls mir vorgenommen, mich nochmal wieder um diesen Mann mehr zu kümmern. Nicht? Das wird vielleicht kann man es einfach immer einflechten.
Was ich gerne tun würde, Frank, wenn du, also das müssen wir nicht nächste Woche machen oder auch, aber dass wir mal über diese neue Kosmogonie von Stanislav Lem, diese Geschichte mal reden. Also weil die ist wirklich großartig. Also die ist wirklich so großartig, dass ich, glaube ich, auch 2 Stunden durchhalten könnte. Also da müssten wir sie aber lesen vorher. Also wir könnten mal.
Ja, genau, also ich würde mir eine Notiz machen und ich habe bald. Ja,
stell Urlaub das mal so rein, welches Buch du da genau meinst.
Die neue, das heißt die neue.
Die
neue Kosmogonie, eine Geschichte, die hat, glaube ich, so 30 Seiten oder so. Die ist auch anstrengend zu lesen. Also das muss man, also das ist nicht so einfach. Das ist hart Stuff. Mhm. Da braucht man auch Zeit für und da solltest du dir auch Zeit für nehmen. Das lohnt sich. Also
jetzt bin ich angefixt.
Darüber wirklich mal an 2 Stunden reden, weil die ist ganz, ganz großartig. Also ich bin weg davon. Ich bin froh, dass wir heute nicht darüber geredet haben, denn sonst hätte ich mit dem Reden nicht mehr aufgehört.
weil wir gerade gesagt haben, nächste Woche. Ich hätte ja gerne, das wäre so, also mein Wunsch, müssen wir mal schauen, was dann davon Wirklichkeit wird, dass wir der Micha, ich weiß nicht, ob er nächste Woche Zeit hat, dass wir vielleicht uns das für nächste Woche mal vornehmen, mit wie funktioniert so ein kollaborativer Zettelkasten? Also wie könnte sowas funktionieren? Ja. Das würde mich nochmal interessieren, weil ich schon wieder festgestellt habe, oder ich habe den Verdacht, dass mein Zettelkasten, ich mir was ist für mich ein Zettelkasten, was ganz anderes ist, als vielleicht du, Klaus, dir das vorstellst. Und der Michael, das würde mich einfach mal interessieren, wie denkt ihr drüber? Also ohne dass man da jetzt sozusagen gegenseitig sozusagen seine Wahrheit zur absoluten eben erklärt, sondern einfach nur, was gibt es da für unterschiedliche Vorstellungen etc. pp. Und wenn wir und vielleicht hatte sogar auch die Julia nochmal Zeit für uns, dass wir darüber sprechen. Also das wäre mir so ein Wunsch.
Können wir gerne machen.
Ja. Und und ich organisiere mir diese neue Kosmogonie.
Neue Kosmogonie, absolut wichtig. Ich finde es bestimmt in jeder Stadt Bücherei. Das dürfte nicht in jeder, aber.
Ich hatte mir jetzt dieses Unbesiegbare, das hat mir eigentlich, also ich bin ja so ein, wenn ich in einen Bücherladen gehe oder Bibliothek oder sowas, ich gehe also selten nach Autor. Ich gucke mir, also ist vielleicht auch blöd, ne? Aber ich lese mir die Buchtitel vor und wenn mich daran irgendwas anspricht, oder das ist interessant, dann nehme ich das. Also und das hat mich jetzt im ersten Schritt, dieses mit dem Unbesiegbaren, das hat mich irgendwie angesprochen. Also
Also
ist ganz, ganz komisch. Also ich habe letztens auch erst wieder in einem Bücherladen die Verkäuferin dort ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Die fragt mich, wonach suchen Sie? Sage ich, das weiß ich nicht. Und dann bin ich, hat sie mich aber zum Glück dann auch in Ruhe gelassen und dann konnte ich so ein bisschen, ich muss das sehen irgendwie. Also genauso bin ich da auch an das Buch rangekommen.
Ja. Na gut.
Ich freue mich, dass es diese Woche geklappt hat und dass wir den Lem zu Gast hatten und dass wir daran sozusagen bald anschließen können.
Das jetzt Woche machen. Das ist nicht so schnell, das ist nicht eilig, aber das könnte man wirklich immer tun.
Ja.
Okay.
Also dann, ciao, bis nächste Woche. Ciao.
Erstmal, tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.